Kennst du diese Frage? Wie werde ich das hier eigentlich alles noch überstehen? Wie soll ich das jetzt noch irgendwie schaffen? Und was passiert hier eigentlich mit mir? Diese Corona-Krise ist irgendwie eine kollektive Erfahrung. Irgendwie erleben wir das ja alle miteinander, aber irgendwie doch wieder alle sehr unterschiedlich. Menschen gehen sehr unterschiedlich auch mit dieser Krise um. Einige Menschen wachsen über sich hinaus. Andere Menschen verkümmern oder zeigen menschliche Seiten an sich, die bedenklich sind. Krisenzeiten bringen etwas in uns hervor, was schon da ist. Es zeigt etwas. Und mich hat es schon immer fasziniert, wie Menschen mit Krisen umgegangen sind. Menschen, die in Krisen und in Kriegserfahrungen zum Beispiel zu Helden geworden sind, die in schlimmstem Leid doch menschlich wirklich durchgehalten haben und etwas Gutes bewirkt haben. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer oder auch an Sophie Scholl. Ich denke an Mutter Teresa, die im schlimmsten Leid Menschen im Sterben zur Seite gestanden hat. Ich denke an Menschen, die für ihren Glauben standhaft geblieben sind, die innerlich Stärke bewiesen haben. Ich denke zum Beispiel an einen Stephanus, den ersten Märtyrer, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Oder an Paulus, der Unglaubliches erlebt hat, an Widerstand und trotzdem standhaft geblieben ist. Mich faszinieren diese Menschen und die dann quasi vor meinem inneren Auge dastehen wie so eine Eiche. Oder Martin Luther zum Beispiel, wie er beim Reichstag zu Worms dort steht und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Dieser, hier stehe ich, das ist etwas legendenhaft, man ist nicht sicher, ob das überhaupt von ihm stammt, aber zumindest war er in Worms, hat dort gestanden für seine Überzeugung, ist nicht eingeknickt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Frage, wie würde ich mich dann verhalten? Und jetzt sind wir in einer Krise und jetzt ist die Frage auch, sind wir gefragt, vom Leben gefragt, von der Situation gefragt, wie willst du dich jetzt verhalten? Ich habe häufig ein negatives Selbstbild gehabt, weil so, wenn ich diese Geschichten gelesen habe, wenn ich die Dokumentationen geschaut habe, wenn ich die Filme gesehen habe und habe immer gedacht, oh, ich hätte das nicht geschafft. Ich bin nicht so mutig. Wahrscheinlich wäre ich da zusammengebrochen. Ich hätte das nicht geschafft. Historikerinnen und Historiker, Psychologen, Theologen würden sagen, dass diese Menschen, die wir dort so bewundern, die so heldenhaft waren, dass sie tief verwurzelt waren in ihrem Glauben. Sie hatten also in sich etwas an Standfestigkeit, was ihnen geholfen hat. Sie hatten eine Persönlichkeit, einen Charakter, der ihrem inneren Menschen Kraft gegeben hat. Sie waren also starke Personen, starke Bäume oder wie auch immer man diese Bilder benutzen möchte. Negativ gesagt gibt es ja auch Menschen, und da gibt es ja auch diese bildhafte Sprache, wenn man angesichts einer solchen Situation einknickt oder umknickt oder zusammenbricht. Also das sind auch Bilder, die deutlich machen, okay, hier hat ein Charakter, eine Persönlichkeit es nicht geschafft. Wir sind in einer Predigtreihe unterwegs, verwurzelt, dem Leben Halt geben. Und wir sind dabei unterwegs in einigen, in diesen Bildern, die Bibel an vielen Stellen benutzt, aus der Botanik, also aus der Pflanzenwelt, wo dann Bilder gebraucht werden, die unser Leben darstellen sollen und wo wir lernen können. Zum Beispiel Jesus, wenn er vom Weinstock spricht, wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und in dieser Predigtreihe soll es darum gehen, wie wir unser Leben festmachen können, wie wir innerlich Halt bekommen können. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, über das Thema verwurzelt sein. Es war also die Frage einer Standortbestimmung. Wo ist mein Herz gepflanzt? Mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, wo ist es gepflanzt? Und wir haben gesagt, Gott muss uns pflanzen in sich selbst. Dieser Schrei von Jeremia, hilf mir, so ist mir geholfen. Gott, heile du mich. Also das Herz, was sich immer wieder von Gott entfernt, aber doch durch Gottes Gnade in Gott selbst gepflanzt ist. Also eine Standortbestimmung. Und es ist ja eben das, was passiert, wenn ein Mensch Christ wird. Wenn Jesus Menschen gerufen hat, komm, folge mir nach, dann ist ein Mensch gewissermaßen, wenn er darauf reagiert hat, verpflanzt worden in Gott selbst. Es war also eine Kooperation zwischen demjenigen, der ruft und demjenigen, der gerufen wird. Gott ruft und wir antworten. Das ist das, was passiert. Wir merken, unser Herz braucht Heilung. Gott ruft uns, komm zu mir. Und wir antworten, indem wir sagen, Jesus, ja, wir geben dir unser Leben und wir folgen dir nach. Das ist das, was von Gott her die Wiedergeburt bedeutet. Und vom Menschen her die Bekehrung. Das ist eigentlich das Gleiche. Die Frage, was als erstes ist da egal. Gott ruft, Gott schenkt uns neues Leben, wir denken um. Ein Prozess, wo Gott und Mensch beide dran beteiligt sind. Wir können auch Nein sagen. Und es geht dann ja weiter, wie diese Menschen, die Gott nachgefolgt sind, nicht gleich perfekt waren. Wir können die Jünger uns anschauen in den Evangelien. Die waren nicht gleich perfekt und waren so diese standhaften Typen. Petrus war ein Wackelkandidat. Als Beispiel mal. Und als Jesus gefangen genommen wurde, sind alle Jünger abgehauen, haben alle Angst gehabt und haben alle mehr oder weniger dumme Fragen gestellt. Ich denke mal nur an Thomas oder an die Jünger, die sich dann gekloppt haben, wer der Größte unter ihnen ist. Ganz normale Menschen. Aber sie haben durch die Nachfolge, indem sie Jesus nachgefolgt sind, sind sie innerlich standhaft geworden und sie haben größten Widerständen haben sie getrotzt und haben ihren Glauben bezeugt bis in den Tod hinein. Und wie können ganz normale Menschen, ganz normale Christen so eine Festigkeit erlangen? Das ist die Frage. Das ist bei den Glaubenshelden, die ich auch eingangs aufgezeigt habe, hat sich das gezeigt, auch gerade im Leid, gerade auch in Krisen, sind sie standhaft geblieben. Wenn ich an Bonhoeffer denke oder an Mutter Teresa oder die Leute, die ich vorhin aufgezählt habe. Das war nicht ein Leben gebettet auf Rosen und es waren die guten Umstände, die sie hatten. Die hatten richtig Krisen, die hatten Widerstand, sind durch tiefe Zeiten hindurchgegangen. Und heute möchte ich dieser Frage nachgehen, wie man innerlich stark werden kann. Das ist das Thema heute. Wachsen. Innerlich stark werden. Ich habe mal das Bild von einem Löwenzahn ausgewählt. Diese Pflanze, die durch den Asphalt hindurch so eine Kraft entwickelt, dass sie den Asphalt durchbricht. Was für eine Kraft steckt darin? Wie kann das passieren? Wie können wir innerlich so stark werden? Was passiert beim Wachsen? In der Biologie wird beim Wachsen zumeist die Zunahme der Größe und der Masse eines Lebewesens oder eines seiner Teile bezeichnet. Also da wächst etwas, da wird etwas mehr, da wird etwas stabiler. Und ich möchte zunächst einmal in dieser Predigt heute auf einen Kernvers hinschauen, in dem es um Wachstum geht. Ich werde mich nicht zu sehr lange bei diesem Text aufhalten, sondern danach noch zwei weitere Bibeltexte anschauen. Aber bei meiner Predigt heute war nicht die Frage erstmal, was sagt der Text? Ich gehe häufig meistens vom Text aus, sondern heute habe ich diese Frage an die Heilige Schrift gestellt, so innerlich in der Vorbereitung, und sage, Gott, welche Texte können wir da helfen in dieser Frage nach Wachstum? Und da kann man sicherlich auch andere finden, aber ich habe mich für diese Texte entschieden, weil ich mich so geführt sah. Ich fange mal an mit Johannes 15, da den Vers 1 und dann die Verse 4 und 5. Wir können das hier auch mitlesen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und dann Vers 4, ich springe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so bleibt auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich bleibe in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich lasse es nochmal aufgeschlagen so, weil ich habe in diesem Text das Wort bleiben hier und da nochmal ergänzt. Nicht, weil es dort im Text steht, sondern weil es dort hineinpasst, vom Sinn her. Also es geht um das Bleiben. Griechisch Menno, bleiben, wohnen, sich aufhalten, meine Existenz irgendwo verhaften. Darum geht es. Das Ziel ist, dass wir Frucht bringen. Jesus sagt das später, in einigen Versen später, wo er sagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist also das Ziel. Für dieses fruchtbare Leben braucht es also dieses Bleiben in Christus und Christus in uns. Das ist etwas, wie man diesen Prozess beschreiben kann. Das ist das, was Jesus hier andeutet. ein Prozess. Bleiben. Wachstum passiert natürlich nicht so von jetzt auf gleich. Simsalabim, zack, ist die Frucht da. Passiert nie so. Und häufig gibt es diese schweren Zeiten, gibt es diese Krisen, wo man durchhalten muss, wo man dranbleiben muss. Das sind die Phasen, in denen die Männer und Frauen, die wir als Glaubenshelden feiern, stark geworden sind. Die äußeren Umstände waren schwer und sie haben es doch durchgehalten, sind dran geblieben, sind im Glauben dran geblieben. Wenn es im Leben glatt läuft, dann können wir viel wissen über Gott. Dann können wir vielleicht sogar Bibelverse zitieren, vielleicht sogar auswendig. Aber in Krisen, im Leid, da lernen wir Gott wirklich kennen. Da wächst etwas in uns. Vielleicht werden auch unsere alten falschen Gottesbilder zerstört und zertrümmert, weil wir merken, wir haben falsche Dinge geglaubt und uns an falschen Dingen festgemacht. Wir lernen Gott in dieser Zeit nochmal neu kennen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, gibt es dort auch Menschen, von denen man sich die Frage stellen kann, warum mussten die so viel Leid erleben? Und wenn wir diese Menschen fragen könnten, wie ist es bei euch gewesen? Zum Beispiel ein Josef. Gott hätte ihn doch bewahren können davor, dass er ins Gefängnis muss. Oder dass er so viel Enttäuschung erleben musste. Gott hätte Daniel doch bewahren können vor der Löwengrube. Warum muss der so eine Angst haben, dass der dort in diese Löwengrube geworfen wird? Gott hätte den drei Männern den Feuerofen doch ersparen können, auch zur Zeit von Daniel. Warum muss das passieren? Oder Jeremia, der wurde in eine schlammige Zisterne geworfen. Gott, hättest du dir das nicht sparen können? Oder ein Paulus. 5-mal erhielt er 40 Geißelhiebe, weniger einen. 3-mal ist er mit Stöcken geschlagen worden, 1-mal ist er gesteinigt worden, 3-mal hat er Schiffbruch erlitten. Gott, hättest du das nicht dir sparen können? Warum muss Paulus so ein Titanic-Erlebnis haben? Aber all das, was diese Männer erlebt haben in dieser Zeit, als sie dran geblieben sind an Gott, hat sie stark gemacht. Sie haben Erfahrung mit Gott gemacht. Sie sind dran geblieben und Vorbilder geworden. Ich kann keine Zauberformel für die Krisenbewältigung anbieten. Zum Beispiel, ach, die Corona-Krise ist ja gar nicht so schlimm oder Kopf hoch, das wird schon wieder. Du musst nur genug glauben. Irgendwie solche Zauberformeln, die helfen gerade alle nicht. Und ich will dich auch nicht entmutigen. So nach dem Motto, jetzt wird alles ganz viel schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und große Krise, Hilfe, Hilfe. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte darauf schauen, was wirklich real ist. Was Wirklichkeit ist, was Wahrheit ist. Erstens, ja, es gibt eine Krise. Warum das alles? Warum Gott das alles zulässt? Das ist nochmal eine komplexere Frage. Darüber möchte ich gar nicht heute sprechen. Wir leben aber in einer Welt, in der wir immer mit Krisen rechnen müssen. Lebensabbrüche, Lebensbrüche, Ehen und Freundschaften, die zerbrechen, Krankheiten, Arbeitsplatzverlust, Tod, all das sind Krisen, vor denen wir uns nicht verstecken können. Und diese Corona-Krise, die erleben wir alle zusammen. Das ist das, was wir gerade zusammen erleben. Das ist wahr. Zweitens, der Glaube an Gott schützt uns nicht davor, dass wir in Krisen geraten. Es ist einfach nicht wahr, dass Menschen, die glauben, keine Probleme mehr haben, keine Krisen mehr erleben. Es ist einfach nicht wahr. Und das Dritte ist, der Glaube an Jesus hat das Potenzial, dass wir in Krisen nicht zerbrechen, eben gerade standhalten können, innerlich stark werden können. Das ist das, was diese Menschen uns durch ihr Beispiel vorgelebt haben, wo wir jetzt hinschauen können. Und man könnte viele Beispiele nennen, die wir jetzt uns einzeln anschauen können. Aber ich möchte vom Wort Gottes her dort Akzente setzen, dass wir selber die Hoffnung bekommen, ja, wir werden es schaffen. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus unserer inneren Beziehung zu Gott. Ermutigt zu sein, ermutigt zu bleiben. Und darum soll es heute gehen in der Predigt. Wachstum bedeutet bleiben in Gott und Gott in uns. Das bedeutet es. Und mir sind 2 Bibeltexte in den Sinn gekommen, die ich zu dieser Frage, heranziehen möchte. Der erste Text ist aus dem Psalmen, Psalm 91, dort nur ein paar Verse. Da geht es mir um die Frage, was ist das für ein Gott, bei dem wir bleiben dürfen? Ich meine, es gibt ja in der Krise immer die Frage, wo wäre ich denn gerne? Und ist es attraktiv, bei diesem Gott zu sein? Ist es gut oder ist es nicht gut? Und dort werden einige Bilder beschrieben, wie Gott ist, wie er auch in der Krise ist. Und in einem zweiten Text aus dem Lukas-Evangelium möchte ich auf zwei Menschen schauen, die beide Jesus nachfolgen. Und eine ist von den Umständen absolut gestresst und die andere wird gelobt, weil sie ihren Fokus richtig gelegt hat, weil sie im Stress Ruhe bewahrt hat und in und bei Jesus geblieben ist. Ich schaue also zunächst einmal mit euch den Psalm 91 an, einige Verse daraus. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet mit dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages flieht, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich über deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Was bedeutet es, zu bleiben bei Gott? Dieser Text ist so in gewissermaßen eine Ortsbeschreibung, eine bildhafte Ortsbeschreibung von dem, wie Gott ist. Gott können wir uns ja nur durch Bilder vorstellen oder besser vorstellen. Und hier werden Bilder gebraucht für Gott, wie er mit uns umgeht in der Krise. Da ist der Schirm des Höchsten. Wir in Oldenburg, wo es gefühlt jeden zweiten Tag regnet, kennen das. Wie schön es ist, wenn man einen Regenschirm dabei hat. Und wenn man durch den Regen springt und der Partner oder die Partnerin hat einen Regenschirm und sagt, komm doch mal mit runter, dann ist das total schön. Da ist man geschützt. Schatten des Allmächtigen. Das ist kein angstmachender Schatten, sondern wenn die im Nahen Osten, in den Gebieten dort, wo die Bibel geschrieben wurde, wenn es dort heiß war, dann ist Schatten etwas, das einem Kühle und Erfrischung gibt. Weil die Sonne einem so auf den Pelz brennt. Dann ein weiteres Bild. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. So wie ein Vogel, wie eine Henne ihre Küken zum Beispiel beschützt. So sie kommen, die kleinen Küken kommen zu der Mutter und werden unter den Flügeln beschützt und bewahrt. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und dann dieser schöne Vers 11. Die Engel, die Gott sendet, die Boten Gottes, die dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist das Bild, was Gott hier uns anbietet. So ein Gott ist er. Diese Bilder werden sich in unserer Seele einbringen, wenn wir sie lesen und darüber nachdenken und diese Bilder in unser Herz hineinlassen. Wenn ich mich vergleiche mit so einem kleinen Küken und ich bin dankbar, dass ich irgendwo kommen kann, Schutz finde. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich jeden Schritt, den ich gehe, begleitet werde von einem Boten, von einem Diener Gottes, auch durch die schweren Täler hindurch. Und im Gegensatz wird ja nicht gesagt, es ist alles toll und alles schön, sondern diese Bilder von Schutz, diese Bilder von Geborgensein, dem steht ja etwas gegenüber. Hier im Psalm 91, da sind die Vogeljäger, da ist Krankheit, da ist Krieg, da sind gefährliche Tiere, alles angstmachend. Das kann einem alles angstmachen. Man muss sagen, ja natürlich, alles stimmt auch alles, aber ich darf mich hier zurücklegen, meine Existenz darf ich bergen bei Gott. Ich habe einen Gott, der mir das anbietet. So ist Gott in der Krise, angesichts dieser Krisen. Es gibt die verderbliche Pest, es gibt die Stricke des Jägers. Also dieses Gefangenwerden, das sind ja viele Bilder aus der Tierwelt, wo jemand einem Fallen stellt und trotzdem, Gott will uns bewahren. Die Grauen der Nacht. Wenn du schon mal eine schlaflose Nacht hattest, weil du dir Sorgen machst. Weißt, brauchst du es nicht haben, Gott ist da. Du kannst mit Gott in Interaktion treten, du kannst mit ihm sprechen. Die Pfeile, die am Tag fliegen. Diese Bilder einfach mal so auf sich wirken zu lassen. Ich möchte diesen Text nicht zu sehr auslegen, das mache ich jetzt gleich mit dem weiteren Text, sondern einfach diese Bilder mal hinstellen vor dein inneres Auge und dich ermutigen zu sagen, das ist der Gott. Das sind die Bilder von diesem Gott, der sich dir vorstellt in der Krise. Das möchte ich für dich sein. Ich möchte für dich Schutz sein. Ich möchte für dich Schatten und Schirm sein. Ich möchte dich begleiten mit meinen Engeln. Ich will auf dich aufpassen. Ich will bei dir sein. Einfach diese Bilder vor das Auge deines Herzens zu schreiben, dass deine Seele Mut bekommt, dass dein inneres Mut bekommt, sich an diesen Gott zu wenden. Sag, okay Gott, wenn du so bist, wenn du das für mich sein willst, dann will ich mich innerlich in meinem Herzen her aufmachen zu dir und bei dir Halt finden in dieser Krise. Bei dir bleiben, Jesus, und stark werden in dir, in dieser Vertrauen zu dir, Gott. Ich möchte jetzt den zweiten Text mit euch anschauen aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie, Jesus und seine Jünger, als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir doch helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. In diesem Text wird es persönlich, auch für dich und für mich als Nachfolger Jesu. Maria bleibt Jesus zu Füßen sitzen, heißt es dort. Was das genau bedeutet, werde ich gleich noch erklären. Martha ist total busy, total gestresst. Sie flitzt durch die Gegend wie ein Hühnchen ohne Kopf und sie muss jetzt alles organisieren, hat ganz viel Stress, sie ist ganz viel Erwartung an sie, ganz viel Krise, Hilfe, Hilfe, ich habe nicht alles fertig und sie dreht völlig frei. Dieser Text wurde in der Geschichte häufig benutzt, um Menschen einzuladen, doch bitte in den vollzeitigen Dienst zu kommen und nicht wie ein normaler Mensch im säkularen Beruf zu bleiben. Der richtige Heilige, der Kontemplative, der Klerus, der sitzt bei Gott zu Füßen. Die anderen Menschen müssen ganz viel arbeiten. Maria konzentriert sich nur auf das Wort, ist Bild für den Klerus, für die Menschen, die es ja wirklich richtig machen. Diese Auslegung ist unfassbar problematisch. Es geht mich in diesem Text nicht darum, dass Martha etwas Säkulares tut. Martha arbeitet für Gott. Sie versucht irgendwie den äußeren Umständen entsprechend auch noch als Christ sich zu verhalten. Sie arbeitet für Jesus und für seine Jünger. Sie macht alles für ihn, für Gott. Und sie rennt durch die Gegend und hat im wahrsten Sinne des Wortes zu viele Töpfe auf dem Feuer. Wir können viel tun, auch in einer Krise, ganz viel machen, und auch nicht bei Jesus bleiben. Wir können nicht mehr zu seinen Füßen sitzen. Maria sitzt Jesus zu Füßen. Sie bleibt bei ihm. Und das ist bei Christen auch so. Viele Menschen sind viel unterwegs. Sie werden zwar älter, aber nicht reifer, weil sie nicht bei Jesus zu den Füßen sitzen. Und das kenne ich aus meinem eigenen Leben genug. Wie kann man doch alles noch machen und tun und machen und tun und machen? Auch als Pastor. Was kann man nicht alles machen? Was sollte man nicht alles machen? Und ich wünsche mir für mich persönlich und für dich als Zuschauer, für dich als Schwester, Bruder, wie wir hier zusammen unseren Glauben leben, dass wir reif werden, dass wir wachsen innerlich und nicht einfach nur älter werden an Jahren, sondern dass unser Herz in Gott stärker wird, dass wir standhalten können, auch in solchen Situationen. Dass wir nicht mehr in dieser Haltung leben, wir sind Sklaven und Diener Gottes, sondern dass wir Kinder sind. Kinder und Söhne, Töchter Gottes. Maria hatte es verstanden. Dieses Bleiben zu Jesu Füßen, das wird eine Veränderung. Das wird Wachstum in meinem Herzen hervorbringen. Ich muss Prioritäten setzen. Ich will wachsen. Ja, es gibt Dinge, die sind wichtig. Die erwarten die anderen Menschen von mir. Meine Schwester Martha, die weiß, ich kann den Hauch ihres Atems schon in meinem Nacken spüren. Ich kann die Wut spüren. Ich kann den Erwartungsdruck spüren. Aber ich entscheide mich, dass ich wachsen will. Bei den anderen Jüngern war das zum Teil sehr konkret. Jesus sagt, folgt mir nach. Und sie verließen ihre Netze und folgten Jesus nach. Oder sie haben die Zollstation verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Es geht also darum, dort zu sein, wo Jesus ist. Das kann bedeuten, dass du etwas ablegen musst, ändern musst, um ihm nachfolgen zu können. Martha hat Stress, sie hat Angst. Sie kann eben nicht beides haben. Sie kann nicht bei Jesus sein und den Erwartungen der anderen und ihren eigenen Erwartungsansprüchen, ihren eigenen inneren Monstern, die sie hat, an Perfektion, an Ordnung und beeil dich und streng dich an, konnte sie nicht gerecht werden. Beides geht nicht. Halbherzige Verpflichtungen und konkurrierende Werte führen zu Mittelmäßigkeit und zu Frust. Und Maria hat diese heilige Einseitigkeit. Sie hat sich entschieden, sie will Jesus ähnlicher werden, sie will wachsen, sie will ihm zu Füßen sein. Und das ist eine Entscheidung, die bedeutet, dass ich mein Leben verändern möchte in das Ebenbild Jesu. Ich möchte so werden wie Jesus, ich möchte mich so verhalten wie Jesus. Und das hat Konsequenzen für mein Fühlen, für mein Denken und für mein Verhalten. Das ist ein Wachstumsprozess, auf den ich mich einlassen darf. Gott wirkt in mir, aber ich bin nicht unbeteiligt. Paulus kann das so schön zusammenbringen in dem einen Satz, wenn er sagt, er selbst, also Gott, bewirkt in euch den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Er wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen, sagt er in einer anderen Übersetzung. Martha und Maria sind beide Freunde von Jesus. Ihr Status ist gleich, beide gehören irgendwie zu ihm. Aber Maria hat sich für inneres Wachstum entschieden. Sie hat sich für diese heilige Einseitigkeit entschieden. Martha ist frustriert. Das ist das Kennzeichen von einem Menschen, die sich verzetteln mit unterschiedlichen Zielen und Werten. Am Ende werden sie sogar sauer auf Gott. Martha fragt, Herr, fragst du nicht danach, was mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir auch helfen soll. Jesus, warum lässt du das eigentlich zu, dass ich mir einen abrödel? Warum ist das so kompliziert? Kannst du nicht Maria bitte sagen, dass sie sich ändern soll? Gott, kannst du nicht mal den Bruder X und Schwester Y sagen, dass sie sich ganz schön doof verhalten? Kannst du nicht mal sagen, dass die Leute in der Gemeinde sich ein bisschen anders verhalten sollen? Kannst du nicht mal, Gott, dass die Politiker und die Ärzte und was weiß ich, was können die das nicht? Und wir merken, wir werden innerlich ziemlich unruhig. Wir sind permanent bei dem anderen, was der falsch gemacht hat und sind gar nicht mehr bei Gott. Jesus sagt, Martha, du hast deine eigene Agenda. Du hast Vorstellungen davon, wie andere Menschen sich verhalten müssen. Du hast sogar Vorstellungen davon, wie ich mich als Gott verhalten muss. Und am Ende bin sogar ich nicht mehr vertrauenswürdig in deinen Augen. Das kann doch nicht sein. Aber Martha, du hast dich entschieden, dass du das brauchst, dass du diese Perfektion brauchst, dass du hier irgendwie alles perfekt machen willst. Du kannst deine Ziele nicht erreichen, weil diese komischen Menschen einfach mal nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Maria in ihrer heiligen Einseitigkeit sitzt Jesus zu Füßen. Und es geht bei dieser Formulierung, zu den Füßen Jesu zu sitzen, das ist eine ganz wichtige Beschreibung, die in der Bibel an einigen Stellen vorkommt und vom hebräischen Denken her etwas anderes meint, als das, was wir vielleicht als erstes dabei denken. Es geht also nicht darum, dass Martha Jesus zu Füßen sitzt wie ein Hund und sabbernd dort irgendwie bei einem Popstar oder bei einem Supersportler den bewundert anhimmelt. Das ist überhaupt nicht gemeint. Es geht auch nicht um eine devote Haltung, der große, das ist nicht gemeint. Andy Wright schreibt sehr schön, das ist ein Neutestamentler, als Saulus von Tarsus Gamaliel zu Füßen saß, in der Apostelgeschichte 22, Vers 3 können wir es nachlesen, saß er nicht einfach da und bestaunte den wunderbaren und großartigen Rabbi. Nein, er hörte zu und lernte. Er konzentrierte sich auf die Lehre seines Meisters und versuchte, sie in seinen Kopf nachzuvollziehen. Jemand zu Füßen sitzen bedeutet, Schüler des Lehrers zu sein. Zu den Füßen eines Rabbis sitzen bedeutet, ich will so werden wie der Rabbi. Das ist also die eine Bedeutung. Ein Schüler zu sein, zu lernen, das aufzunehmen. In der Gegenwart desjenigen zu bleiben, ihm hinterher zu gehen. Das Verhältnis von Meister und Lehrling. Und es kann auch, gibt noch eine andere merkwürdige Formulierung, wo es um die Füße geht in Apostelgeschichte 4. Es war aber auch keiner unter ihnen, von den Jüngern, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was sie nötig hatten. Auch dieses Bild ist ja verstörend. Ich stelle mir das so vor, so mit meinem westlichen Denken, die Apostel sitzen dort in der Runde und dann kommen die Leute an und schmeißen das ganze Geld auf den Boden. Das ist ja nicht gemeint. Das ist ein bisschen albern. Es zu den Füßen zu legen bedeutet, es unter die Autorität einer Person zu geben. In Psalm 2 heißt es auch, du hast unter deine Füße hast du sie, die Feinde, gesetzt. Es bedeutet, Autorität anzuerkennen. Es bedeutet, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Du bist der Herr in meinem Leben, ich bin es nicht. Ich unterordne mich mit meinem ganzen Sein, mit meiner ganzen Existenz, deinem Wesen und bin bei dir. Das ist das, was Maria und Martha unterscheidet. Martha hat ihre eigene Agenda. Maria ordnet sich Jesus unter und ist ganz bei ihm. Und ich möchte jetzt versuchen, diese beiden Texte, Psalm 91 und diesen Text aus Lukas zusammenzubringen. Was bedeutet das, wenn Gott uns einlädt, bei sich zu sein? Wir haben diese Bilder von einem Gott, der uns beschützt und beschirmt, der uns Flügel anbietet, unter denen wir uns bergen können, der uns seine Boten schickt, die uns beschützen. Und das sind Einladungen, gerade angesichts von Krisen. Es sind Bilder, die uns locken wollen, Hunger machen wollen. So ein Gott lädt uns ein, bei sich zu bleiben, gerade in der Krise. Was ist das für ein Gott? Genauso. Kann ich da wirklich hingehen? Kann ich es wirklich wagen, radikal bei ihm zu sein? Psalm 91 lädt uns ein, ja, kannst du. Komm. Komm in der Krise zu mir und ich will das für dich sein. So ein Gott will ich für dich sein. Und die Geschichte von Maria und Martha, die ich mit diesem Text verbinden möchte, da geht es eben darum, dass dieser Prozess des Wachstums durch diese enge Beziehung geschieht. Und dass es meine Frage ist, wofür möchte ich mich entscheiden? Möchte ich mich gestresst und durch die Gegend flitzen oder möchte ich mich innerlich zur Ruhe bringen, zu den Füßen von Jesus? Das bedeutet, mich unter seine Autorität zu stellen und sagen, Gott, wenn du etwas sagst, dann werde ich mich dem unterordnen und ich werde mein Herz vor dir zur Ruhe bringen, auch angesichts von Stress und von Erwartung und von Krise und all dem Dingen. Ich bin bei dir. Es geht also um eine innere Haltung. Wachstum im geistlichen Sinne ist eine Haltung. Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will dein Wort in mich aufnehmen. Ich will mich verändern lassen von deinem Wort. Ich will so denken, so fühlen und so handeln wie Jesus. Die Jünger, die sind da auch keine Ausnahme. Sie, wie ich da schon sagte, sie haben auch nicht immer gedacht, gefühlt und sich so verhalten wie Jesus. Wenn wir das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte nebeneinander legen, dann sehen wir im Lukas-Evangelium einen Jesus, der wunderbar den Menschen begegnet und Jünger, die verhalten sich manchmal wie die Axt im Walde. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass der Heilige Geist die Jünger erfüllt und dass die Jünger sich dann auf einmal auch so verhalten und genau die gleichen Dinge tun wie Jesus. Diese Texte gehören zusammen und sollen uns ermutigen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt und uns auch verändern und verwandeln kann. Wachstum passiert eben durch diese tiefe innere Begegnung mit Gott. Und ich will zum Schluss wieder mit bildlicher Sprache enden. Es geht ja darum, innerlich stark zu werden. Und ich habe zum Schluss diesen Text aus den Sprüchen, wo es heißt, mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinem Wort. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit all deinem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Hier ist also Rede, Worte, Gottes Worte, die wir in unserem Herzen behalten sollen. Das Herz ist bildlich gesprochen wie eine Schatzkammer, wie ein Tempel, wie ein Ort, wo wir uns innerlich hinziehen können. Das, was uns Menschen ausmacht. Wir können uns zurückziehen in unsere Seele. Wir können uns zurückziehen in unser Herz. Und das ist der Ort, wo wir Gemeinschaft mit Gott leben und pflegen können. Wir können Jesus nicht mehr sehen. Wir können ihm aber vertrauen, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Dass das der Ort wird, wo wir zuerst Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können auch anders Gemeinschaft mit Gott haben, ohne Frage, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Wenn wir uns als Gemeinde treffen, erleben wir Jesus, erleben wir Gott. Das ist auch eine Gotteserfahrung. Oder indem wir den Armen und den Kranken begegnen. Indem wir ins Gefängnis gehen, die Gefangenen besuchen. All das, sagt Jesus, sind Gottesbegegnungen, sind mögliche Gottesbegegnungen. Aber ich möchte heute mal beginnen, weil wir im Moment häufig auf uns selbst gestellt sind. Und dich einladen, dein Herz, deine Seele zu entdecken als ein Ort, wo Gott sagt, es ist dein Tempel, ich habe dich geschaffen. Diesen Körper hat Gott dir geschenkt. Wir sind als Christen nicht leibfeindlich, sondern wir glauben, dass unser Körper geschaffen ist, um Gott zu verherrlichen, indem Gott sich auch in uns hineinlegt, auch in unsere Seele. Und wieder dieses Bild, dass unser Herz wie ein Tempel ist und wir uns, ja, ich mache das tatsächlich so. Ich möchte das vielleicht auch ein bisschen Vorbild oder als Anleitung anbieten, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, in einen Tempel hineinzugehen, dass mein Herz wie ein Tempel ist. Und in diesem Tempel ist durch den Glauben an Jesus, in dem Allerheiligsten ist Jesus und ist der Vater. Und der Heilige Geist nimmt mich an die Hand durch meine Seele hindurch. Auch durch die Ecken und Macken, die da sind. Und dann lasse ich mir Worte Gottes zusprechen und sage, okay, da muss ich nochmal sauber machen. Da muss ich mich nochmal erneuern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da muss ich mich vielleicht heilen lassen, Gott. Dass ich quasi mir vorstelle, der Heilige Geist ist mein Ratgeber, mein Tröster, mein Beistand. Auch auf dem Weg in mein Herz hinein. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und ich lebe in Gott. Gott in mir und ich in Gott, umgeben von der Gegenwart Gottes. Das ist etwas, was mein Herz stark macht. Worte von Gott. Worte, die mich innerlich aufbauen. Worte, die mich heilen. Und dazu möchte ich euch einladen. Nimm das Wort Gottes, nimm die Bibel. Such dir kleine Momente, wo du mit Gott Gemeinschaft hast, im Alltag. Schließ die Augen. Geh hinein in diesen Tempel. Eine Mystikerin aus dem Mittelalter, die hat von der inneren Burg gesprochen, Teresa von Avila. Diese innere Burg, wo es verschiedene Räume gibt und du dich hineinbegeben kannst und begegnen mit Gott hast. Welches Bild dir auch immer hilft, ist mir egal. Aber Gottes Wort spricht davon, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also wir können Begegnung mit Gott in uns haben. Und wir ihn anbeten und sagen, Gott, du bist so wunderbar. Dass wir ihn anfangen zu danken, dass unser Inneres stark wird. Ich lade das Lobpreisteam ein, dass wir jetzt nach vorne kommen, weil wir werden jetzt ein Gebet miteinander singen, was hervorragend dazu passt. Es ist eine Einladung, dass wir zu unserer Seele sprechen und uns ausrichten auf diesen Gott und ihn anbeten und ihn Gott sein lassen, bei ihm sind, in seiner Nähe sind. Und dass wir das in dieser Krise uns zusprechen lassen. Er, der mein Herz regiert. Da wollen wir sein. Gott ist der Regent, Gott ist der König in meinem Herzen. Darum lade ich euch ein, in dieser inneren Beziehung zu Gott zu sein und zu bleiben und zu wachsen und stark zu werden, auch in dieser Krise. Amen.